X Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
X Art heute mal ausnahmsweise sozusagen im Studio von Radio X ohne Publikum. Und wir kommen gerade zu unserem Thema heute. Kunst Nachlass. Ein Thema, wo vielleicht abseits von denen, die etwas mit Kunst zu tun haben, gar nicht so bekannt ist. Aber bei meiner Recherche habe ich gemerkt, es ist ein Thema, das bewegt und das sehr auf Interesse stossen tut. Konkret, wir stellen die Frage, was passiert mit Werk von einem verstorbenen Künstler oder Künstlerin, was nicht ins Museum oder in eine andere Institution schafft? Wer entscheidet das? Wie kann man den Verwandten und den Freunden von diesen verstorbenen Kunstschaffenden weiterhelfen? Wir unterhalten uns heute mit der Katrin Grögel, Co-Leiterin von der Abteilung Kultur Basel-Stadt, Matthias Oberle vom Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaften und vom Verein Restkunst Basel ist hier Ricarda Gerosa und Nadia Müller. Das Thema Kunstnachlass ist für die Laien, wie ich gesagt habe, vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, für die Betroffenen hingegen wahrscheinlich oft ein schwieriges und vor allem emotionales Thema. Es gibt in der Schweiz immer mehr Künstlerinnen und Künstler. Das heisst, es gibt natürlich auch immer mehr Kunst, die soll gezeigt werden, die auch nach dem Ableben von diesen Kunstschaffenden soll weiter existieren, im besten Fall. Das Thema Künstlernachlass ganz allgemein für Basel. Wie wichtig ist das Thema eigentlich? Und zu dieser Frage am besten antwortet tut jetzt Katrin Grögel, wie gesagt, Co-Leiterin von der Abteilung Kultur in Basel.
Das Thema Künstlernachlass ist eins, das immer wieder aufkommt, periodisch, in Basel, in anderen Städten, überall, wo bildende Kunst produziert wird. Und auch ganz besonders natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man so global, weltweit schaut, besonders in Staaten, wo eine sehr explizite, klare und vielleicht schon seit Jahrhunderten auch einen Umgang mit dem kulturellen Erbe hat. Also zum Beispiel Museen, Kunstsammlungen, die auch staatlich sind, wo sich darum kümmern und einen Auftrag haben, wie bringt man das heute in die Zukunft oder wie geht man mit der Vergangenheit um, mit dem, was an Objekt, an Zeugnis, an Kunstwerk aus der Vergangenheit auf uns gekommen ist und wie bringen wir das heute auch wieder an das Publikum und in einer Aktualität und in einen Diskurs. In dem Sinn, der Umgang mit Künstlernachlässen steht jetzt so für mich als Kulturverantwortliche in einem grossen Rahmen vom Umgang mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Also nicht nur ein philosophisches, sondern auch ganz klar ein politisches Thema.
Es ist, natürlich hat das auch politische Implikationen, aber es hat auch sehr, sehr viel praktische Implikationen. Aber es steht auch im Spannungsfeld zwischen, was ist eine öffentliche Aufgabe, was ist etwas Privates, weil im Normalfall sind die Künstlernachlässe privates Eigentum. Und mit dem geht etwas, also Eigentum verpflichtet, sagt man ja auch ein Stück weit. Also mit dem liegt eine gewisse Verpflichtung bei denen, wo die Kunst gehört. Und in vielen Fällen würde sich die ja auch nicht unbedingt nehmen. Also man will ja auch nicht, dass der Staat dort dreinredet. Aber die Frage ist, was ist die Rolle der Institutionen in dem Zusammenhang?
Kommen wir mal gerade zu den Museen. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was mit so Werk passieren kann. Also eine Möglichkeit, jetzt gehen wir vom ganz Grossen aus, ist das Kunstmuseum, die öffentliche Kunstsammlung. Wer entscheidet, welche Arbeit in so eine Sammlung reinkommt, in eine öffentliche?
Also grundsätzlich ist bei öffentlichen Sammlungen, Kunstmuseum oder auch andere Museen, ist es immer eine Frage von einer Auswahl. Es ist immer eine Frage von einer Selektion. Und die richtet sich nach Kriterien, die festgelegt werden, die auch periodisch, also die sind nicht unbedingt 200 Jahre die gleichen. Aber jetzt ganz konkret, zum Beispiel beim Kunstmuseum Basel und bei den anderen kantonalen Museen, sind es die Museumskommissionen, die immer wieder diskutieren, ganz konkret, was sind Kriterien für die Entwicklung von unserer Sammlung. Und für das Leitend ist natürlich genau die Frage, was, wenn wir unsere Urenkel zeigen, was ist heute wichtig gewesen und was wollen wir ihnen zeigen? Was wollten wir in 200 Jahren zeigen, was tolle Kunst gewesen ist in dieser Gegenwart?
Wie findet man das heraus?
Wie findet man das raus? Da gibt's natürlich, das ist einerseits eine Frage von qualitativen Diskussionen. Was ist qualitativ interessantes Werk? Aber auch natürlich eine Frage von einer gewissen Relevanz. Was für eine Relevanz hat das gehabt in unserer, oder hat das in unserer Gesellschaft heute? Und weil man transportiert ja auch mit Kunstwerk, aber auch mit anderen Objekten nicht nur etwas Ästhetisches in der Zukunft, sondern auch der ganze Kontext, der damit verbunden ist, alles das, was das Werk mit beeinflusst hat, sei es thematisch oder bestimmte Techniken. Ich sage jetzt zum Beispiel so etwas, dass man irgendwann ist Videokunst aufgekommen und dann hat man irgendwann ein bisschen später erst, weil man macht das meistens nicht sofort, wenn so neue Medien kommen, hat man entschieden, das ist auch Teil von unserer Kunstwelt heute und das muss auch mit in Sammlungen aufgenommen werden. Also in dem Sinn werden die Sachen auch immer ein Stück angepasst, ja.
Eine lange Tradition in Basel hat der Kunstkredit. Das ist die öffentliche Förderplattform, sage ich es jetzt mal so, für zeitgenössische Kunst in Basel. Der Kunstkredit feiert nämlich 2019, das Jahr also 100 Jahre bestehen. Das sind rund 4700, wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr, Werke, die momentan in der Sammlung sind vom Kunstkredit. Können Sie, Katrin Grögel, noch einmal genau erklären, wie ist der Kunstkredit vor 100 Jahren entstanden? Was sind damals Bedürfnisse für so etwas? Und was für eine Rolle spielt er denn heute?
Der Kunstkredit ist tatsächlich 1919 entstanden. Und zwar nicht auf einmal, sondern beim dritten Anlauf sozusagen. Also es hat im Vorfeld zwei Vorstöße gegeben aus der Basler Künstlerschaft und aus der Gsamba, einen Kunstkredit einzurichten in Basel und 1919 ist es dann letztendlich gelungen, über das, dass sich ein Regierungsrat, der kurz vor dem Abtreten war, aus seinem Amt sehr engagiert hat für das Thema und das im politischen Prozess durchgebracht hat, dass man so einen Kunstkredit einrichtet. Man muss das auch sehen in dieser Zeit. Es hat zu dieser Zeit nicht eine Kunstförderung oder auch Kulturförderung gegeben wie heute, wo es einen Theaterkredit gibt und einen Literaturkredit und der Rockförderverein und so verschiedene Gefäße, sondern der Kunstkredit ist in Basel die erste Förderung für freischaffende Kunstschaffende gewesen, die eingerichtet worden ist. Bis dahin hat man sich vor allem mit dem kulturellen Erbe ausschließlich beschäftigt. Und der Kunstkredit ist eingeführt worden, ganz konkret in dieser Nachkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg, zum Auftragslage für die Künstlerinnen und Künstler, aber überwiegend sind es Männer gewesen, dann mal, verbessern. Also konkret von ihnen Werk anzukaufen oder ihnen Aufträge für Kunst im öffentlichen Raum, Kunst am Bau zu ermöglichen über Ausschreibungen von Wettbewerb und so weiter. Das hat sich ausdifferenziert. Ich kann jetzt nicht die 100 Jahre rapportieren, aber es sind dann irgendwann sind Werkstipendien, Werkbeiträge dazugekommen, wo einen Auszeichnungscharakter haben, wo jetzt momentan sind das so 7-8 Werkbeiträge pro Jahr, wo gesprochen werden. Es gibt viele, wo sich darum bewerben, also ungefähr jede Zehnte bekommt das dann so im Vergleich zu der Bewerberlage. Und das ist wie eine Art Stipendium, mit dem man dann frei arbeiten kann. Einfach tätig sein, Arbeiten machen, sich aufs künstlerische Arbeiten konzentrieren. Weil viele Kunstschaffende müssen ja einen Broterwerb haben, neben ihrer künstlerischen Tätigkeit, um bestehen. Und dann sind auch noch Projektbeiträge dazu gekommen. Und aber Ankäufe für die Sammlung vom Kunstkredit von explizit in der Region tätigen Kunstschaffenden ist immer noch ein Teil vom Förderprogramm.
In Zahlen ausgedrückt, was bedeutet das jährlich in Franken? Also jetzt mal alles zusammen und dann vielleicht Ankäufe.
Also alles zusammen. Also das ist auch so, das sind Entscheide, die der grosse Rat jeweils trifft. Die Zahlen haben sich in den letzten 100 Jahren verändert, aber jetzt ist das seit durchaus einige Jahre, ich weiß es nicht genau, aber sicher seit mehr als 5 oder 6 Jahren ist das immer gleich geblieben. Das sind 370'000 Franken im Jahr, was an Fördermitteln zur Verfügung steht. Und es liegt in der Kompetenz und auch Verantwortung von der Kunstkreditkommission, also vom Gremium, gemeinsam zu entscheiden, wie das Geld aufgeteilt wird auf die verschiedenen einzelnen Förder, Format, also wie viel wird bereitgestellt für Werkbeiträge, wie viel für Projektbeiträge, wie viel für Ankäufe, wie viel für Wettbewerb. Und für die Ankäufe ist es im Bereich zwischen 80 und 100.000 pro Jahr, was so in den letzten Jahren eingesetzt worden ist.
Bevor wir vielleicht zu den Aktivitäten 100 Jahre Kunstkredit kommen, möchte ich jetzt noch einmal schnell die Frage stellen im Zusammenhang von unserem Thema, das wir heute besprechen. Wann kommt Kunstkredit überhaupt in Frage im Zusammenhang mit Kunstnachlass?
Also der Kunstkredit, wie auch die öffentliche Kunstsammlung, wird immer wieder angefragt von Künstlerinnen und Künstlern, entweder einen Nachlass integral oder einzelne Werke aus Nachlass zu übernehmen. Die Entscheidungen sind wirklich basierend auf dem Sammlungskonzept und auf Prioritäten, die in den jeweiligen, also die Kommissionen letztendlich entscheidet das. Beim Kunstkredit ist es ganz klar so, dass der Förderauftrag der ist, lebende Künstlerinnen und Künstler in ihrem aktiven Schaffen zu unterstützen. Das schließt nicht aus, dass man vielleicht auch mal ein einzelnes Werk aus dem Nachlass übernimmt, weil man auch einen Auftrag kennt mit dieser Sammlung vom Kunstkredit, es regionale Kunstschaffen eben in die Zukunft zu katapultieren und zu sagen, das ist zu dieser Zeit, das sind wichtige Positionen gewesen. Aber normalerweise sind von einem Künstler oder einer Künstlerin sind vielleicht 2 oder 3 oder 5 oder 7 Werke in der Sammlung vertreten. Wenn es gut ist, dann kommen die aus verschiedenen Zeiten. Also, man hat etwas angekauft, wo die Person noch jung gewesen ist, dann ein bisschen älter. Also, so dass man auch wie, ein Lebensweg und ein Arbeitsweg ein Stück weit dokumentiert, aber ein gesamter Nachlass, das könnte ja grosse Mengen sein, das kann der Kunstkredit nicht leisten, so etwas zu übernehmen. Und ist auch nicht der Auftrag.
Zu den Aktivitäten, vielleicht noch 100 Jahre Kunstkredit, ja. Was machen ihr das Jahr?
Wir machen super Sachen. Wir machen wie jedes Jahr im August, Ende August, die Ausstellung von den Künstlerinnen und Künstlern, die mit Werkbeiträgen auszeichnet werden. Das steht jetzt noch nicht fest, wer das ist. Die werden in der Kunsthalle Basel in einer Ausstellung gezeigt, wie in den letzten Jahren auch. Und es wird aber auch ein Festakt geben, ein richtiges Fest, eine richtige Feier, wo auch die historische Dimension vom Kunstkredit, die 100 Jahre vom Arbeiten, Fördern, Sammeln, Vermitteln von regionaler Kunst eine Rolle spielt. Und wir haben etwas besonders fürs Jubiläum, wo ich finde, dass es in dem Kontext hier auch sehr relevant ist und an dem wir auch länger dran sind und geschafft haben. Wir werden mit der Jubiläumsaktivität eine Sammlung online können bereitstellen und veröffentlichen, wo im Aufbau ist und wo dann auch quasi die Werke, die in der Sammlung vom Kunstkredit sind, denen nochmal wird eine andere öffentliche Plattform geben. Sodass sie einsehbar ist für die Öffentlichkeit, für Menschen, die sich fürs regionale Kunstschaffen und Veränderungen und verschiedene Gruppierungen und verschiedene Zeiten interessieren. Also es gibt dann auch Suchkriterien, wo man natürlich schauen kann, was ist in den 40er Jahren in Basel aktuell gewesen, was in den 70er Jahren und wo man die Frage von einer regionalen Kunstgeschichte auch anders kann nachverfolgen kann, als man es heute kann.
Sehr guter Aufhänger ist auf jeden Fall auch irgendwo in meinem Fragenkatalog das Thema Digitalisieren und eben ist das auch eine Möglichkeit, Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich möchte jetzt gern mit dem Matthias Oberli weitermachen. Der Matthias Oberli arbeitet im Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaften, kurz SIK, in Zürich. Er leitet dort die Abteilung Kunstdokumentation und ist Mitglied von der Institutsleitung. Für alle die, die nicht mit dem Thema vertraut sind, Matthias Oberli, was macht Ihr Institut ganz genau?
Ja, unser Institut ist eine Non-Profit-Organisation, ist eine private Stiftung und wir versuchen seit 1951 schweizerische Kunstschaffen vom Mittelalter bis heute zu dokumentieren. Das heisst, wir haben bei uns 30'000 Dossiers mit Einladungskarten zu Ausstellungen. Wir haben es mit Künstlerkorrespondenzen. Wir haben eine Bibliothek, die systematisch sämtliche Publikationen zu Schweizer Kunstschaffenden sammelt, Ausstellungskataloge anschafft. Wir versuchen, die Informationen auch zu vermitteln. Also wir sind nicht nur eine Sammelstelle, sondern wirklich eine Vermittlungsstelle. Wir haben ein Online-Lexikon, ein SICKART-Lexikon. Dort sind etwa 17'000 Kundschaffende drin. Wir bieten auch Expertisen an, Echtheitsabklärungen zu Werk. Wir restaurieren das Werk auch selber. Das heisst, wir haben ein relativ grosses Know-how im Umgang mit Kunstwerk. Und durch das heraus, weil wir auch national agieren, wir haben einen Ableger an der Universität Lausanne und ein Büro im Tessin, sind verschiedene Stiftungen an uns angetreten mit der Idee, dass man bei uns könnte auch eine Beratungsstelle für Künstlernachlässe einrichten könnte. Das war im Jahr 2016 gewesen, wo unter anderem auch zwei Basler Stiftungen, nämlich Christoph Merian Stiftung und Sophie und Karl Binding Stiftung, an uns angetreten sind und gesagt haben, wir könnten mal eine Pilotphase machen, um zu schauen, wie könnte man so eine Beratungsstelle für Künstlernachlässe etablieren. Weil unser Institut natürlich auch sehr gut vernetzt ist. Das heisst, wir haben sehr gute Kontakte, sei das zu den Kunstschaffenden selber, zu Museen, zu Auktionshäusern und auch zu Initiativen, die sich schon seit längerer Zeit um Künstlernachlässe interessiert.
Mhm. Jetzt haben wir im Vorgespräch haben wir erfahren, ihr habt im September 2017 eben zusammen mit Visarte und der CMS haben wir eine Tagung organisiert, hier auf dem Drehspitz zu dem Thema Künstler nachlassen. Es sind rund 300 Interessierte gekommen. Also man sieht, das Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Und also an Beratung und effektiv nehmen wir durch, sicher auch an Coaching. Nebst diesen unterschiedlichen sag jetzt mal, es gibt einen Ratgeber als Buch, dann kann man gewisse Sachen auf eurer Website nachlesen. Und was mich speziell interessiert, ist, ihr macht auch Beratungsgespräche. Was kommen da für Leute und was sind Themen und Fragen, die an euch angetreten werden?
Ja, wir haben in der Regel 1 bis 2 persönliche Beratungsgespräche pro Woche bei unserem Institut. Hauptsächlich kommen Kunstschaffende, noch lebende Kunstschaffende und ihre Angehörigen. Zum Teil haben wir auch Erben, die zu uns kommen. Die Frage ist eigentlich immer die gleiche. Man wird konfrontiert mit einem enorm grossen Bestand von Kunstwerken. Und was sollen wir jetzt machen? Viele kommen auch die Ideen auf, man könnte an eine grosse Institution gelangen, Kunstmuseum Basel, Kunsthaus Zürich, und dort einfach mal ein Legat machen und versuchen, den Grossteil der Werke zu schenken. Und wir versuchen dann eigentlich, praktische Hilfe zu geben und aber auch ein bisschen vor Illusionen zu bewahren. Also, dass wir wirklich den Betroffenen Weg aufzeigen, wie sie sich eine Übersicht können eigentlich zuerst einmal verschaffen über den gesamten Bestand, dann möglichst praxisorientierte Strategie festlegen und dann auch handeln danach.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, Entschuldigung, wenn ich schnell unterbricht, dass wenn Verwandte von einer verstorbenen Person, die Kunst gemacht hat, an euch antritt, das ist ja auch ein enormer emotionaler Wert, den man hier mit diesen Kunstwerken verbindet. Das hat ja vielleicht nichts mit dem Wert zu tun.
Ja.
Also wie geht man mit dem um?
Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Also zumal dann auch die Kunstwerke rasant an Wert verlieren. Also man hat sozusagen ein Erbe bekommen und die Künstlerin hat noch gesagt, du wirst dann eigentlich fast Millionärin. Und wenn man dann schaut, welche Preise die Werke jetzt im aktuellen Kunstmarkt noch haben, muss man dann wirklich eben auf den Boden der Tatsachen kommen, dass das wirklich noch minimal ist. Und dann gilt es eigentlich, sagen, man muss jetzt eine Auswahl treffen. Das sind die wichtigsten Werke und muss versuchen, dass man die kann langfristig unterbringen in einer Gedächtnisinstitution. In einem Museum, aber vielleicht auch in einer öffentlichen Einrichtung, in einem Schulhaus, in einem Altersheim, in einem Spital, in einem Rathaus beispielsweise. Und da versuchen wir dann so wie unser Netzwerk spielen zu lassen und zeigen, dort wären perfekte Ansprechpartner, die könnten ein paar Werke übernehmen. Was wir eigentlich versuchen, von Anfang an den Leuten auszureden, ist, dass sie nicht können davon ausgehen, dass sie 1000 Werke über die Zeit retten können. Das ist eigentlich aus unserer Sicht fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir versuchen ihnen dann tatsächlich auch mit anderen Kontakten, die wir geben, Ratschläge zu geben, wie sie sich können darauf fixieren können, dass sie einen Bestand haben, den man eigentlich einigermaßen handeln kann. Und dass sie dann auch wissen, wie man mit diesen Werken umgeht, also wie tut man die langfristig lagern. Und wie tut man die Werke dann halt wirklich auch sozusagen promoten und geht, muss halt wirklich sozusagen wie mit der Bewerbungsmappe zu verschiedenen Museen gehen und versuchen, dort ein Werk unterzubringen, vielleicht eine kleine Ausstellung zu machen und das Werk am Leben zu halten.
Das klingt nach wahnsinnig viel Aufwand, Know-how, sicher nicht zuletzt auch Geld. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Lagerraum mieten irgendwo, das ist sicher je nach Umfang von der Sammlung nicht günstig.
Ja, das ist in der Tat, das ist natürlich das Hauptproblem. Es gibt teilweise gibt es Vereine, die sich bilden, die versuchen auch ein künstliches Werk zu dokumentieren. In Rheinfeld hat es beispielsweise einen Verein zu einem Künstler, der vor einigen Jahrzehnten schon gestorben ist. Das ist der Jakob Strasser. Und da hat der Verein wirklich gesagt, sie haben drei grosse Ziele, nämlich zuerst eine Dokumentation zu machen vom gesamten Werk, dann eine Publikation zu machen und drittens eine Ausstellung zu machen. Sie haben ein Budget festgelegt, haben das wirklich durch Sponsoring bekommen, haben dann mit Frauenarbeit die Dokumentation gemacht, die Ausstellung gemacht, und das ist eigentlich wirklich eine richtige Erfolgsgeschichte. Aber es braucht in der Regel mehrere Leute. Also wenn man ganz allein ist mit einem Nachlass konfrontiert, ist das wirklich sehr schwierig zum Handeln. Und darum sind eben so Initiativen, also ich finde auch Restkunst, wo man eben wirklich auch dann auf ein Netzwerk zugreifen kann, mit Leuten, die Know-how haben, in verschiedenen Bereichen, sei das Konservierung, Vermarktung, dass die einem ein bisschen helfen. Und dann besteht meines Erachtens die Möglichkeit, dass man einen Teil von einem Nachlass, sagen wir den Kernbestand, in die Zukunft retten kann.
Besten Dank vorerst einmal. Restkunst ist jetzt gerade gefallen, der Name von einem Verein, wo zwei engagierte Frauen jetzt hier bei uns im Studio sind. Das ist Nadia Müller und das ist Ricarda Gerosa. Restkunst Basel heisst der Verein. Ich bin letzten November auf den Verein gestossen. Ich glaube sogar via soziale Medien. Im Projektraum M54 im Gleis Basel hat es quasi eine Kick-Off-Veranstaltung gegeben. Zu dem Verein, also damit ist eigentlich so bekannt worden, was ihr vorhabt und was euch beschäftigen tut. Bevor wir den Verein vorstellen, respektive ihr macht es dann, möchte ich gerne von euch hören, ihr habt etliche Gespräche geführt mit betroffenen Künstlerinnen, Erben. Was sind hier für Emotionen an euch angetreten worden? Was für Ängste, was für Bedürfnisse? Wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber so, was sind so immer wiederkehrende Fragen und Sorgen?
Also es ist, wie wir schon gehört haben, ein extrem emotionales Thema. Das hat damit zu tun, dass es eigentlich wie zwei Tabu berühren. Und das ist einerseits das Tabu vom Tod. Das ist etwas, wo sehr häufig Verdrängung auslöst, was ja auch eine Form von Emotion ist. Und auf der Ebene von der Kunst ist das Tabu von der Vernichtung. Und ich kann es von mir selber auch sagen, ich bin nicht im Kunstmarkt oder so oder im Bereich von der Kunst Expertin, sondern ich interessiere mich einfach. Und als ich das Thema das allererste Mal gehört habe, ist auch bei mir einfach so ein Verschrecken. Ja, aber Kunst irgendwie vernichten, das geht eigentlich nicht. Und bei den Kunstschaffenden und den Erben sind es eigentlich ganz ähnliche Sachen, die aufkommen. Und jeder Mensch reagiert natürlich ganz unterschiedlich. Also es gibt jetzt Künstlerinnen und Künstler, die relativ abgeklärt mit dem Thema umgehen, die sagen, das kann in dem Sinn vernichtet werden. Oder, in dem Sinn für sie ist das ein natürlicher Lauf. So wie auch bei jedem anderen Mensch, wo stirbt, das Zeug dann irgendwo ja nicht aufbewahrt wird. Und andere, die haben halt Wünsche auch nach Unsterblichkeit ein Stück weit, dass sie möchten, dass die Kunst, die sie ja in dem Sinne auch geschaffen haben, damit sie sichtbar bleibt, und zwar nicht einfach nur eine gewisse Zeit, dass die einen Ort bekommt, dass die in dem Sinn ja bewahrt kann werden. Die viel stärkeren Emotionen habe ich eigentlich auf Seite von den Erben und Erbinnen erlebt. Weil da ist natürlich eine emotionale Bindung zu diesen Personen. Und eine Erbin hat es sehr schön ausgedrückt. Sie hat gesagt, für sie seien die Werke von ihrem Künstlerfreund genauso wichtig wie er selber als Person. Und die Vorstellung, dass das kaputt gehen soll, das tut sehr weh. Und bei den Erben ist darum sehr häufig eigentlich ein Trauerprozess. Also es ist ein Teil von einem Trauerprozess. Und zu merken, auf das Werk hat häufig niemand gewartet. Also es muss relativ in kurzer Zeit ein Atelier geräumt werden, auch bei den Angehörigen oder so, und Platz gefunden werden. Und dann landet das zumindest mal eine Zwischenlösung irgendwo noch in einem kalten, dunklen Lagerraum. Das macht einfach weh. Also das hat man immer wieder gehört. Und vielfach auch einfach Überforderung. Also was soll ich überhaupt machen? Und ich kann ja gar nicht entscheiden, ob das irgendwie etwas Wichtiges, etwas Wertvolles ist. Das sind so die Hauptemotionen, die mir begegnet sind.
Besten Dank, Nadja Müller. Jetzt haben wir gerade gehört, was Ihre Motivation war. Also ganz klar emotional. Ricarda Gerossa vielleicht noch bei Ihnen. Was bewegt Sie dazu, so einen Verein zu gründen und sich so derart zu engagieren für das Thema?
Also ich bin durch meinen ehemaligen Berufskontext auf das Thema gekommen. Ich bin in einem kleinen monografischen Museum gewesen, wo auch aus einem Nachlass entstanden ist. Insofern bin ich immer damit konfrontiert gewesen, was es denn heisst, jetzt so etwas zu verbreiten, aufzubewahren, ja, ein Publikum dafür zu finden. Andererseits sind ständig, wirklich ständig Erben, ältere Kunstschaffende vorbeikommen, haben gefragt, wie kann man das machen, wie kommt man zu einem Museum, oder könnten wir da etwas ausstellen, könnten wir einen Teilnachlass auch da unterbringen, also so war das eigentlich, dass man dann gemerkt hat, oder dass ich mir selber bewusst geworden bin, dass das ein riesiges Thema ist, ein grosses Problem für viele Leute und dass es da eigentlich einen Bedarf gibt, eine Möglichkeit, etwas zu machen.
Restkunst, so heisst der Verein. Ich habe es vorher erwähnt, Ende November hat es den Kick-Off dazu gegeben. Was ist denn eigentlich jetzt das Ziel von diesem Verein? Wie soll es jetzt einmal weitergehen? Was sind so die nächsten Schritte?
Das ursprüngliche Ziel des Kick-Off Event Restkunst war, die Bevölkerung, eine grössere Öffentlichkeit mit diesem Thema überhaupt mal zu erreichen, das Thema zu streuen. Weil wir denken, dass, wenn es eine Lobby gibt, wenn es Leute gibt, die sich dafür einsetzen, es auch mehr Chancen würde geben, so einen Ort zu gründen, wo so Kunst allenfalls aufbewahrt werden kann. Jetzt haben wir den Kick-Off Event durchgeführt. Wir haben eigentlich ein grosses Publikum gehabt, viel Interesse, auch Medieninteresse. Wir werden jetzt als nächsten Schritt einen Folgeverein gründen, wo die Interessierten sich zusammenschliessen, wo dann in diesem Folgeverein das Kunstlagerhaus sollte aufgebaut werden.
Zu diesem Kunstlagerhaus können wir vielleicht später noch einmal, braucht es das nicht? Ich möchte aber als erstes mal von euch wissen, wir haben es jetzt vorher von der Katrin Grügel schon gehört, was die Aufgabe vom Museum ist, vom Kunstkredit. Jetzt vielleicht von euch noch hören, wer ist eigentlich in euren Augen verantwortlich für das Thema Kunstnachlass? Sind das wirklich die Verwandten? Ist das etwas Öffentliches? Ihr habt auch Gespräche geführt natürlich mit Betroffenen. Was ist so der Tenor?
Also Von den Betroffenen gibt es natürlich eine Unzahl von Möglichkeiten und Ideen, wer sollte verantwortlich sein. Also da fällt die Stadt, da fällt der Kunstkredit. Im rechtlichen Hinsicht sind es natürlich die Erben selber, weil eben es ist Besitz. Aber wir vom Verein Restkunst haben versucht, mit unserem Event und dieser ganzen Thematik auch noch eine andere Debatte zu lancieren. Nämlich, sind wir nicht vielleicht auch als Gesellschaft mitverantwortlich, weil das ganze regionale Kulturschaffen ja eigentlich auch eine Form von Kulturerbe ist. Dass es noch ein bisschen über das Private rausgeht. Aber eine abschliessende Lesung oder eine abschliessende Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Wer ist zuständig?
Atelier Klingenthal ist ein Stichwort, das in eurem Kontext auf jeden Fall passen tut. Das, die Ateliergemeinschaft ist letzten Sommer, hat es geheißen, okay, die Künstlerinnen und Künstler müssen raus. Wegen, bitte? Katrin Krügel korrigiert mich gerade.
2013.
Hat es das geheißen?
Hat man den Künstlerinnen und Künstler angekündigt, dass.
Auf Juni 2018, glaube ich, müssen sie raus.
Das ist eine Sanierungsmassnahme.
Genau.
Muss geben in dieser Klingenthalkirche und dass sie dann müssen das Haus verlassen. Also es ist 4-5 Jahre im Voraus angekündigt gewesen. Und was aber dort mit angekündigt war, ist, dass es nach der Sanierung ein neues Konzept von der Atelierpolitik, also ein neues Vergabemodell für die städtisch subventionierten Ateliers wird geben. Also in dem Sinn nicht ein temporäres Verlassen, sondern nachher das Haus wird mit einem anderen Konzept bespielt. Genau.
Wie weit ist man da bei diesem Konzept, wenn man es schon
ganz schnell... Das ist öffentlich, seit 2014 veröffentlicht, ist mit einer Begleitgruppe erarbeitet worden, wo übrigens zwei Künstlerinnen und Künstler aus dieser Ateliergemeinschaft beteiligt sind an der Ausarbeitung. Das ist seit 2014 öffentlich und wenn alles gut geht mit der Baustelle, das weiss man ja nie genau bei Baustellen, ob es Verzögerungen gibt, dann sollte das Haus momentan, ist es jetzt quasi Baustelle seit dem Januar. Die Künstlerinnen und Künstler sind auf den 15. Dezember ausgezogen. Die letzten, die dort noch gewesen sind, die sind gemeinsam in einer Zwischennutzung auf dem BASF-Areal gezogen, wo die Kantons- und Stadtentwicklung und auch wir als Abteilung Kultur vermittelnd mitgeholfen haben, dass sie quasi als als der Rest von dieser Gemeinschaft, die wollte gemeinsam umziehen. Manche haben auch individuelle Lösungen gefunden, die Bewegung können machen. Und im ersten Quartal 2020 sollte das Haus wieder zur Verfügung stehen.
Genau. Für neu?
Also es wird dann eine Ausschreibung geben, eine öffentliche Ausschreibung und man kann sich dann bewerben um die Ateliers.
Was sind denn da Kriterien?
Weil, ich sage das vielleicht mal noch kurz, weil das ist aus der Sicht von dem vom Kanton und von der Kulturförderung eine schwierige Situation war, dass die Ateliers vorher ohne öffentliche Ausschreibung einfach immer weitergegeben worden sind. Das ist eine indirekte Subventionierung über einen sehr, sehr günstigen Mietpreis. Und so nach unseren Kriterien auch von einer Chancengleichheit, dass man sich um Fördermittel kann bewerben und dass es öffentlich ist, was zur Verfügung steht, ist das wirklich zwingend notwendig gewesen, aufgrund von unserer auch Kulturfördergesetz, gesetzlichen Grundlage, die Praxis zu verändern. Kriterien sind in der Ausschreibung auch seit 2014 veröffentlicht. Und was sich in dem Zusammenhang einfach auch noch möchte sagen, es gibt eine Reservation von ungefähr einem Viertel von den Ateliers, die künftig werden zur Verfügung stehen, für Kunstschaffende über 60. Also die Frage von dieser Generationendurchmischung, wie sie zuletzt im Atelierhaus sich enorm gut entwickelt hat, das ist ein Aspekt, den man unbedingt wird in Zukunft tragen.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Also das ist nicht, da dürfen sich selbstverständlich auch jüngere Kunstschaffende bewerben, aber es sollte wirklich eine Art Reservation geben von Ateliers für ältere Kunstschaffende in dem Haus.
Also ich habe jetzt rausgespürt, es ist ganz wichtig, dass man sagt, im Prinzip 5 Jahre, also 2013 ist das angekündigt worden, das wären 5 Jahre,
genau,
wo die Leute Zeit hatten, neue Möglichkeiten zu suchen. Jetzt gehe ich mal davon aus, für junge und mittelalterliche Künstlerinnen und Künstler ist das genug Zeit. Jetzt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, es wird zum Teil auch Leute drunter, die schon in einem fortgeschrittenen Alter gewesen sind, vielleicht auch gar nicht mehr so oft in diesen Ateliers gewesen sind, weil sie auch schlichtweg einfach nicht können haben. Ich habe von einem Herrn gelesen, der, glaube ich, im Altersheim ist und über 80 ist. Also es hat, glaube ich, auch dort ganz unterschiedliche Fälle gegeben. Also natürlich müssen Sie jetzt das nicht, wir müssen ja das pragmatisch anschauen, das ist logisch. Aber eher quasi vom Verein Restkunst sind dann mit Emotionen konfrontiert worden. Was sind das für Leute, die jetzt gegen Schluss, also ich rede jetzt von der alten Generation, an euch angetreten sind oder mit wem habt ihr geredet? Was sind das für Aussagen gewesen? Noch einmal so ein bisschen Sorgen, wir kommen da, wenn wir da rausgehen, kommen wir da nie mehr wieder rein?
Also es ist so, dass unser Event oder unser ganzes Projekt eigentlich wie zufälligerweise mit der Schliessung vom Klingertal zusammengefallen ist. Mhm. Wir haben unser Projekt, unser Event von Anfang an in Kooperation mit Visar, der Region Basel, konzipiert. Und das ist der Berufsverband von der bildenden Künstlerinnen und Künstler von der Region. Und zu ihnen gehören halt auch viele aus dem Klingertal. Und wir haben eigentlich die Kunstschaffenden, alle, die zu Visar Mitglieder sind, haben wir angeschrieben und Mithilfe und das Gespräch gesucht. Und sie sind natürlich in der Tat einige, die im Klingertal sind, auf uns zukommen, weil für sie das Thema sehr akut ist. Sie haben müssen räumen. Wir haben so eben auch Kontakt bekommen zu Künstlern, die im Grunde noch gar nicht mehr in der Lage sind und wo da ein wahnsinniges Werk vorhanden war, wo sie eigentlich schon aufgegeben haben, weil sie haben keine Ressourcen gehabt, vor allem der René Schlittler, wo die Hauptfigur war in unserem Event, hat eigentlich keine Lösung mehr gehabt, wie er mit dem soll umgehen. Und insofern ist das dann zusammengefallen. Aber sonst sind auch in der Visarden natürlich vor allem, es sind vor allem die älteren Künstlerinnen und Künstler, die das natürlich beschäftigt, weil sie jetzt auch wirklich eine Lösung müssen finden und weil sie auch vielfach gesagt haben, sie möchten nicht, dass das Gleiche passiert wie bei anderen, die sie schon erlebt haben, auch zum Beispiel im Klingertal, wo gestorben sind und dann ist einfach die Mulde gekommen und alles ist dort reingewandert und sie möchten das einfach nicht. Und insofern kommen dann die Frage auf, wie soll ich da vorgehen? Und die haben auch den Kontakt zu uns gesucht, eben, und wir haben sie können befragen.
Genau, das haben wir gemacht. Die Statements sind auf eurer Website mit Videolinks, YouTube-Links. Kann man da draufklicken und die schauen und hören. Und ich habe zwei Statements interessant gefunden, weil halt wie zwei verschiedene Seiten. Wir hören jetzt die Künstlerin Regula Högli, die aus ihrer Sicht zum Thema Künstlernachlass Folgendes sagt.
Also das ist eine ganz wichtige Frage. Seit man die Kündigung hat, da machen wir alle das? Denken wir darüber nach, was ist wenn? Jetzt habe ich schon früher darüber nachgedacht, als ich noch jünger war, und habe aber bin naiv gesehen und habe gedacht, ich habe eine grosse Familie, ich habe drei Töchter, ich habe 11 Enkel, das verteilen wir es einfach und haben alle haben eine Freude. Habe ich gedacht. Das ist vielleicht vor 30 Jahren, als ich da eingezogen bin. Und dann schafft man und dann kommt der Moment. Es ist also nicht so, dass du in diesem Atelier stirbst und es müssen dann deine Nachkommen schauen, was sie machen damit. Ich muss selber. Ich habe vor etwa 10 Jahren angefangen mit Werkverzeichnis machen. Und dann, wo das kam, ist, da mir im Raum, dann bin ich verzweifelt. Als erstes bin ich verzweifelt. Ich dachte, meine Töchter, die wollen sie ja gar nicht, meine Enkel, die wollen sie ja gar nicht, die zögeln immer. Dann habe ich, es könnte schon sein, dass eine Tochter interessiert sich, das ist die jüngste, die ist krank gewesen, die hat viel, ja, ein Jahr lang habe ich ihr Maulen gelernt. Also sie ist mir sehr verbunden. Also ich kann nur ihr das nicht zumuten, dass sie das ganze Zeug hat, dann sie das im Pfarrhaus, oder? Und dann, ich bin verzweifelt, aber komplett verzweifelt. Und zur Nacht habe ich alles gedacht, wenn nur die Kaserne wird abbrennen und es wäre alles fort.
Die Künstlerin Regula Högli ist das gesehen, was wir jetzt gerade gehört haben. Wie gesagt, die Statements sind nachzuschauen und nachzuhören auf der Website von Restkunst. Weiter geht's jetzt mit dem Fotograf Serge Hasenböhler. Auch er hat ein Statement abgegeben. Er ist Fotograf, hat ein Atelier gerade hier neben dem Radio X-Studio auf dem Drehspitz und er ist der Sohn von Niki Hasenböhler. Er sagt als Erbe Folgendes.
Ich betreue ja den Nachlass von meinem Vater seit 24 Jahren. Und was wir gemacht haben als erstes, wir haben ein Werkverzeichnis gemacht. Das ist sicher eine gute Sache, aber viel Arbeit, 2 Jahre Arbeit. Und nachher ist die Problematik, dass eigentlich fast nichts passiert oder, mit diesen Werken. Was ich dann gemacht habe, ist als nächster Schritt Schenkungen an Museen geben, was nicht ganz einfach ist, weil die Museen alle ja schon überfüllt sind mit Sachen, also mit Werken von vielen Künstlern natürlich. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir doch ein paar Sachen eigentlich unterkriegen. Bin ich eigentlich immer noch dran. Aber es ist auch immer noch ein grosser Teil vom Nachlass, ist immer noch bei mir. Und der ist eigentlich eingelagert. Und ich bin eigentlich nach 24 Jahren immer noch einer da überlegen, was mache ich jetzt damit.
24 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist, wenn man noch nebendran noch arbeitet, ja, da kann man sich etwas vorstellen, wie umfangreich eben der Aufwand ist. Ein Wort, zwei Wörter, die in diesem Zusammenhang immer wieder fallen, das ist Dokumentation und Verzeichnis. Also, dass man zu Lebzeiten sozusagen als Künstlerin, als Künstler, sich auch merken tut, was habe ich geschaffen, höchstwahrscheinlich auch am besten noch, was möchte ich behalten. Was ist eigentlich, wenn jemand nicht im Stand ist, das zu machen? Aus welchem Grund auch immer? Also, es gibt vielleicht Künstler, die vorher sterben, die einfach schlichtweg, weil sie ja mit dem Thema Tod auch nicht mehr durch zu tun hat, sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, Künstlernachlass. Was macht man denn? Matthias Uwerli.
Ja, es gibt sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich überhaupt nicht darum futtieren. Die sagen, ich produziere Kunst und ich bin keine Buchhalterin. Das ist wirklich, das ist halt so. Andererseits muss man auch sagen, dass Kunsthochschulen immer mehr Dokumentation als einen Teil vom Lehrplan anschauen. Und dass auch Dokumentation von Kunstwerk immer einfacher wird, im Gegensatz zu früher. Also sagen wir, mit der Fotografie und mit einer einfachen Datenbank hat man eigentlich sehr schnell heutzutage ein Werkverzeichnis gemacht. Wir werden natürlich konfrontiert mit Erben, die ein Atelier antreffen, wo es kein Werkverzeichnis gibt. Wir versuchen dann dort Kontakt herzustellen, sei das zu jungen Kunsthistorikerinnen, die ihnen zum Beispiel helfen. Natürlich nicht gratis, sondern zahlt, wie das sich auch gehört. Oder andere Experten, die ihnen auch zur Hand gehen und sagen, wie man möglichst einfach einmal ein Werkverzeichnis machen kann, um eine Übersicht zu haben. Das Wichtigste meines Erachtens ist aber eigentlich schon, dass die Kunstschaffenden selber die Eigenverantwortung übernehmen, eine einfache Dokumentation machen und eigentlich dort schon festlegen, das sind die wichtigen Werke, das sind wichtige Werkserien. Man hat es auch gesehen mit dem Serge Hasenböhler, wo Werkgruppen von seinem Vater können platzieren können. Und ich denke, wenn Produzentinnen und Produzenten schon zum Vornherein sagen, das sind wirklich wichtige Bestände aus dem grossen Berg von Werken, ist es einfacher für die Nachkommen, sich auf die zu konzentrieren und die können auch mit unterzubringen.
Ich habe das auch spannend gefunden, irgendwo bei einem anderen Statement von der Künstlerin Regula Hügli, wo sie so sagt, ja, ich bin einmal mit einem grossen, oder mit einem Japanmesser oder was es auch immer ist, über die Bilder gefahren, an die zerstört, die ich gefunden habe, die mein Weg. Also auch das, ein wahnsinnig brutaler Schritt, aber vielleicht immer noch weniger brutal als die Vorstellung, es macht es dann jemand anders.
Ganz sicher. Also ich kenne auch Fälle von Künstlern, die zusammen, und es ist immer wichtig, dass man das vielleicht nicht immer ganz allein entscheidet, sondern wirklich eine Vertraute oder Experten dazu nimmt, von Künstlern, die am Ende des Jahres sagen, ich tue jetzt meine Kunstproduktion sozusagen konzentrieren. Und ich will nicht mehr als 30 Werke, die ich in diesem Jahr geschaffen habe. Und den Rest tue ich mal auf die Seite, vielleicht noch nicht gerade zerstören. Aber zwei Jahre später schaue ich das nochmal an und dann werden die zerstört. Also das gibt es tatsächlich auch. Also dass man wirklich eine Selektion macht. Weil sonst wachsen die Berge einfach da. Wir müssen sehen, dass wir in der Schweiz haben wir 7'000 aktive Künstlerinnen und Künstler, die regelmässig in Galerien, Museen etc. ausstellen. Die Berge wachsen eigentlich nur noch. Und ich glaube, der Weg für die Zukunft kann nur sein, dass man eine Selektion macht und die wirklich fachgerecht behandelt, möglichst auch ausstellt, um das Publikum zu bekommen, das Interesse zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach der Weg.
Aber ausstellen und ein Publikum dafür zu bekommen, wir haben vorher von der Katrin Grögel im Zusammenhang vom Kunstkredit gehört, vieles, was dann auch im Netz quasi jetzt gezeigt wird, ist natürlich auch eine riesen Arbeit, das alles zu digitalisieren und online zu stellen. Ist das denn in Ihren Augen, Katrin Grögel, eine Möglichkeit jetzt auch zum, also abseits vom Kunstkredit, sondern wenn es jetzt wirklich um umfangreichere Sammlungen geht, ist das in Ihren Augen vielleicht eine Art virtuelle Kunstausstellungsraum, den man sich könnte vorstellen für die Zukunft?
Ja, ich denke, die Arten oder die Medien, sei es jetzt einfach wirklich Räume, in die man geht, oder Zeitschriften, die man liest, oder Bücher, die man hat, oder eben Online-Medien, ein Online-Werkkatalog, das Internet offen oder eine Datenbank, die einsehbar ist mit dem Passwort. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die haben sich enorm vervielfältigt. Also wenn wir uns das überlegen, wie das eben vor 100 oder auch vor 50 Jahren ausgesehen hat, wo ist man Kunst begegnet, sei es jetzt zeitgenössische oder auch historische Kunst, dann hat es viel weniger Möglichkeiten gegeben, wo man dem begegnet als heute. Und ich glaube, es ist ein bisschen die Frage vom Ziel. Um was geht's? Also, wenn jetzt Erbe möchte, dass ein möglichst so ein Kernbestand wirklich auch institutionell bewahrt wird und in Zukunft getragen wird, in einem Museum oder in einer Institution, dann glaube ich, ist das ganz richtig, was Sie gesagt haben, nämlich die Frage von einer Selektion auch ein Stück weit selber in die Hand zu nehmen und es nicht nur den Institutionen zu überlassen, sondern aktive Selektion zu machen und die anzubieten, ist sicher ein sehr guter Weg. Wenn es darum geht, dass man einfach die Information möchte, am Leben erhalten, dann sind vielleicht auch andere Fragen wie Publikationen wichtiger. Und dann ist halt die Frage, wenn man es dann alles fotografiert hat und im Internet hat, was passiert denn mit dem Werk? Man muss sie dann immer noch entweder lagern oder aufbewahren. Oder heisst das denn, dass es vielleicht eine Tranchierung gibt? Die, die kunsthistorisch wichtig sind, sind vielleicht in einer Institution. Die, die in einer Familie vielleicht besonderen emotionalen Wert haben, bei Kind, bei Tante, bei Onkel, bei wem auch immer, oder Freundeskreis von dem Künstler oder dieser Künstlerin, die werden sicher im persönlichen Umfeld auch weitergetragen und weitergeben. Auf das muss man vielleicht auch ein Stück vertrauen, dass das auch ein Wert ist, die emotionale Bindung an die Kunst und an das Vermächtnis. Und dann ist, aber es bleibt dann auch immer noch eben ein Rest.
Es bleibt,
was ist mit dem?
Genau, was bleibt? Was ist mit dem Rest? Das Thema Lagerhaus, Kunstlagerhaus. Das Wort ist gefallen im Zusammenhang mit dem Verein Restkunst. Bevor ich die Frage Ihnen stelle, warum braucht es überhaupt so ein Lager? Ich möchte jetzt schnell wieder Katrin Grögel. Wäre denn das in Ihren Augen jetzt etwas, was realisierbar wäre, mittel- bis langfristig? Also wo auch die Stadt mithilft, eben abgesehen, also wenn es jetzt eine Selektion gibt, wo der Künstler, Künstlerin schon gemacht hat, vielleicht ist etwas dort angegangen, dort, und dann gibt es aber noch einen Rest, wo man bewusst nicht, wo man möchte von der Nachwelt aufbewahren.
Also das kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten, weil ich das Projekt viel zu wenig kenne. Ich glaube, die Frage stellt sich für mich anders. Also ich habe vorher beschrieben, was die institutionellen Aufträge sind an ein Kunstmuseum, an einen Kunstkredit. Die Frage wäre, was die Zielvorstellung ist mit so einem Lagerhaus. Und zwar in Bezug auf eine Öffentlichkeit. Das ist etwas, was jetzt für uns als Kulturamt, sage ich jetzt mal, wichtig ist. Und das ist eine andere Frage als die von der persönlichen Betroffenheit von den Erben oder von den Künstlerinnen und Künstlern, wo ich einen höheren Respekt dafür habe. Das möchte ich wirklich auch betonen, weil das ist eine grosse Aufgabe und es ist absolut klar, das ist schwierig zu bewältigen im Persönlichen, gerade wenn man nicht im Metier schafft oder mit dem zu tun hat. Und das sind so Initiativen wie die vom Schweizer Institut für Kunstwissenschaft und die Art von Beratung und Hilfestellung und Wegleitung, die angeboten wird, finde ich extrem wertvoll. Aber die Frage von, also ein Lagerhaus darf ja nicht heissen, dass dann die Kunst anstatt in individuellen Lagerräume einfach an einem Ort gelagert ist. Und ich glaube, da muss ich das anliegen und das Konzept noch besser verstehen.
Genau, also das heisst, im Prinzip sind ihr jetzt gefragt, vom Verein Restkunst, uns das noch einmal genau zu erklären, was ist Zielsetzung, eben was auch in Öffentlichkeit betrifft.
Unser Ziel wäre, ein Kunstlagerhaus zu gründen. Jetzt das Wort Kunstlagerhaus ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden. Es geht nicht vor allem nur ums Lagern. Natürlich ist das Lager auch ein wichtiger Teil. Es geht darum, dass es ein Ort soll sein, wo es regionale Kunstschaffen kann erhalten bleiben und vor allem auch sichtbar ist. Ein Ort, wo das zugänglich ist. Weil, wie wir das vorher schon gehört haben, kauft der Kunstkredit ja viele Sachen. Aber ein junger Künstler oder ein Schüler oder irgendjemand aus Basel kann das Kunstschaffen von Basel nicht einfach so frei zugänglich und irgendwie lückenlos dokumentiert anschauen. Die Sachen sind nicht zugänglich. Und uns würde es genau darum gehen, so etwas aufzubauen, wo man das eben, wo die Sachen sichtbar bleiben. Und das ist auch das, was den Künstler oft das Anliegen ist. Sie wollen ja nicht, dass alles aufbewahrt wird, aber dass ein kleiner Teil, ein Kernkonvolut, eben weiterhin im Gespräch bleibt, von Leuten kann angeschaut werden und auch weiter in der Kunst gedreht wird.
Okay, also wir bleiben jetzt natürlich ganz viele Sachen, aber sicher so stichwortartig. Also Selektion unbedingt, Dokumentation, sich Hilfe holen, wenn man nicht weiter weiss, und sich vernetzen, unter anderem mit Vereinen, die es bereits gibt und die auch am Entstehen sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Katrin Grögel, bei Ricarda Cerosa, Nadia Müller, Matthias Oberli.
X-Art. Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden ersten Samstag im Monat am 4. und in der Wiederholung am Sonntag am 10.